Deutschlandfunk, Deutschland heute.
13 Uhr, ich korrigiere, 14 Uhr die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Der Apple-Konzern lehnt Steuernachforderungen der EU-Kommission in Höhe von 13 Milliarden Euro weiter ab. Umweltverbände kritisieren die Vorschläge von Verkehrsminister Scheuer zum Klimaschutz als unzureichend. Der frühere sozialdemokratische italienische Regierungschef Renzi gründet eine neue Partei. Und hier die Meldungen im Einzelnen. Der Apple-Konzern hält es für realitätsfern, 13 Milliarden Euro Steuern an Irland nachzuzahlen. Die Europäische Kommission hatte die Summe angeordnet und begründet, die Firma habe in Irland von unzulässigen Sonderkonditionen profitiert. Der Anwalt von Apple sagte vor dem EU-Gericht in Luxemburg, die Entscheidung der Kommission widersetze sich der Realität und dem gesunden Menschenverstand. Die Brüsseler Behörde habe mit ihrem Vorgehen nationales Recht nachträglich verändert. Ein Vertreter der Kommission erklärte dagegen, Apple müsse die in Irland angesammelten Gewinne aus dem internationalen Geschäft auch dort versteuern. Wegen der Ausnahmeregeln habe Apple zum Beispiel im Jahr 2014 auf seine Gewinne nur 0,005% Steuern gezahlt. Der Fall ist auch für andere Unternehmen relevant, die mit Staaten Steuerdeals abgeschlossen haben. Ein Bündnis von Umweltverbänden hat die Klimaschutzvorschläge von Bundesverkehrsminister Scheuer kritisiert. Die beschriebenen Maßnahmen seien klimapolitisch unzureichend und beruhten auf fragwürdigen Annahmen, heißt es in einem in Berlin veröffentlichten offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel. Zudem sei damit die gebotene Minderung des Ausstoßes von Treibhausgasen nicht zu erreichen. Die Umweltverbände fordern unter anderem Quoten für den Verkauf von Elektroautos. Treibstoffe sollten stärker besteuert werden. Auch die Luftverkehrssteuer müsse steigen. An dem Aufruf beteiligten sich neben anderen die Verbände BUND, NABU und WWF sowie die verkehrsorientierten Verbände VCD, ADFC und Allianz Pro Schiene. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen darf nicht länger Fotos von Demonstrationen oder Versammlungen veröffentlichen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster. Es bestätigte damit eine Entscheidung der Vorinstanz. Im Urteil heißt es, das Erstellen von Fotos durch Polizeibeamte sei ein Eingriff in das Versammlungsgrundrecht. Solche Aufnahmen könnten sich einschüchternd oder abschreckend auf die Teilnehmer einer Kundgebung auswirken. Deshalb sei etwa eine Veröffentlichung von Bildern in den sozialen Medien untersagt. Das Urteil betreffe nicht das Fotografieren und Erstellen von Videos zur Gefahrenabwehr, heißt es in der Entscheidung weiter. Der Iran schließt direkte bilaterale Gespräche mit den USA aus. Das geistliche Oberhaupt Ayatollah Khamenei sagte in Teheran, Verhandlungen bedeuteten, dass die amerikanische Kampagne des maximalen Drucks auf den Iran Erfolg habe. Darum seien sich die Vertreter der Islamischen Republik, darunter auch der Präsident und der Außenminister, in ihrer Ablehnung von Gesprächen einig. Ein Dialog sei nur möglich, wenn die USA zum Atomabkommen zurückkehrten und Reue zeigten. In diesem Fall könnten die Vereinigten Staaten an multilateralen Verhandlungen mit den anderen Vertragspartnern teilnehmen. Zuletzt hatten Drohnenangriffe auf saudische Ölanlagen für Spannungen gesorgt. Die schiitischen Houthi-Rebellen im Jemen reklamierten die Tat für sich. Saudi-Arabien und die USA machen aber den Iran dafür verantwortlich, dem sie die Unterstützung der Houthis vorwerfen. Der Iran bestreitet jede Beteiligung an den Angriffen. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen warnte vor einer Eskalation der Situation. Er sagte im Deutschlandfunk, die Region stehe kurz vor einem Krieg. NATO-Generalsekretär Stoltenberg forderte die Konfliktparteien auf, weitere Angriffe zu verhindern. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Renzi will die mitregierende sozialdemokratische Partei Partito Democratico verlassen und eine eigene Partei gründen. Die Sozialdemokraten hätten keine Zukunftsvision, erklärte Renzi. Er gehe davon aus, dass ihm rund 20% der sozialdemokratischen Abgeordneten und Senatoren folgen werden. Einen Namen für seine Neugründung nannte er nicht. Renzi betonte jedoch, dass seine neue Partei die Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Partito Democratico mit Ministerpräsident Conte an der Spitze unterstützen würde. Renzi war von 2014 bis 2016 italienischer Regierungschef. In Großbritannien hat das oberste Gericht mit seiner Anhörung zu der von Premierminister Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments begonnen. Die 11 Richter entscheiden zunächst, ob sie sich für zuständig halten. Falls sie diese Frage bejahen, müssen sie klären, ob Johnson gegen die Verfassung verstoßen hat. Geklagt hatten 78 Parlamentarier. Das höchste Gericht in Schottland hatte den Abgeordneten Recht gegeben. Der High Court von England und Wales hatte das anders gesehen und erklärt, es handele sich um eine politische und nicht um eine juristische Frage. Die designierte Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, hat die Unterstützung des EU-Parlaments. In einer geheimen Abstimmung votierten knapp 400 von 649 Abgeordneten für Lagarde. Das Votum hat vor allem symbolischen Charakter. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten die bisherige IWF-Chefin im Juli als Nachfolgerin von EZB-Präsident Draghi nominiert. Der offizielle Beschluss soll im Oktober fallen. Die französischen Behörden haben erneut ein Flüchtlingslager nahe der Stadt Dünkirchen räumen lassen. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP verlief die Aktion in der Gemeinde Grand-de-Sainte friedlich. Dabei wurden eine Turnhalle und das angrenzende Lager geräumt. Betroffen waren rund 1000 Menschen, die mit Bussen in Aufnahmeeinrichtungen vor allem im Norden des Landes gebracht werden sollten. In dem Lager in Grand-de-Sainte lebten überwiegend Kurden aus dem Irak, die nach Großbritannien wollten. Die Räumung geht auf einen Beschluss des Verwaltungsgerichts in Lille zurück. Die Kleinstadt Grand-de-Sainte hatte Probleme mit Sicherheit und Hygiene geltend gemacht. Eine Hilfsorganisation nannte es sinnlos, die Menschen in andere Auffanglager zu bringen, weil sie ohnehin zurückkämen. Die Violinistin Anne-Sophie Mutter ist in Berlin mit dem Kulturpreis Premium Imperiale ausgezeichnet worden. Die deutsche Musikerin zählt seit 4 Jahrzehnten zu den renommiertesten Geigerinnen der Welt. Der mit jeweils 126.000 Euro dotierte Premium Imperiale wird seit 1989 auf Anregung des japanischen Kaiserhauses in 5 Kategorien verliehen. In seiner Laudatio würdigte der Präsident des Goethe-Instituts Lehmann die Preisträger für ihre Werke. Diese beeindruckten durch feinfühlige Wahrnehmung und seien stark in ihrer Botschaft. Und hier noch einmal die Übersicht. Der Apple-Konzern lehnt Steuernachforderungen der EU-Kommission in Höhe von 13 Milliarden Euro weiter ab. Umweltverbände kritisieren die Vorschläge von Verkehrsminister Scheuer zum Klimaschutz als unzureichend. Der frühere sozialdemokratische italienische Regierungschef Renzi gründet eine neue Partei. Das Wetter verbreitet Schauer, im Südwesten etwas Sonne, Höchsttemperaturen in der Nordhälfte 14 bis 18, sonst 18 bis 25 Grad, morgen im Norden wechselnd bewölkt, im Süden sonnig, Temperaturen 14 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk, 14.08 Uhr, die Verkehrslage. A1 Lübeck Richtung Hamburg, zwischen Kreuz Hamburg Ost und Hamburg Bild steht, 5 Kilometer stockender Verkehr. A1 Köln Richtung Euskirchen, zwischen Kreuz Köln Nord und Köln Bocklemünd, 4 Kilometer stockend. A2 Magdeburg Richtung Braunschweig, zwischen Kreuz Magdeburg und Bornstedt, 4 Kilometer Stau. A5 Karlsruhe Richtung Heidelberg, zwischen Kreuz Walldorf und Heidelberg-Schwetzingen, 4 Kilometer Stau. A6 Metzerbrücken Richtung Kaiserslautern, zwischen St. Ingbert West und Mitte 3 Kilometer. A7 Würzburg Richtung Ulm, zwischen Heidenheim und Gingen-Herbrechtingen 7 Kilometer Stau. In der Gegenrichtung zwischen Ellwangen und Firngrundtunnel 3 Kilometer stockender Verkehr. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe, zwischen Pforzheim West und Dreieck Karlsruhe 6 Kilometer stockender Verkehr. In der Gegenrichtung zwischen Pforzheim Nord und Pforzheim Ost 4 Kilometer stockend. A10 südlicher Berliner Ring, Dreieck Spreeau Richtung Schönefelder Kreuz, zwischen Rastplatz Uckleisee und Schönefelder Kreuz Stau ohne Kilometerangabe. Und die letzte Meldung von der A46 Düsseldorf Richtung Heinsberg. Zwischen Kreuz Neuss-West und Kapellen 4 Kilometer Stau.
Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Für Westdeutsche lag er jahrzehntelang unerreichbar hinter dem eisernen Vorhang, der Brocken. Aber auch DDR-Bürger durften den Gipfel im Harz mit seinen Spionageanlagen nicht betreten. Zum Auftakt unserer Serie 30 Jahre Mauerfall erinnert sich unser Landeskorrespondent zusammen mit seiner Tante an die erste Wanderung auf den Brocken im Dezember 1989. Ein Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem Ruhe vor dem Sturm, wie sich die Hauptstadt auf den großen Klimastreik am Freitag vorbereitet. Und wir fragen nach, warum darf die Polizei keine Fotos von Demonstrationen auf Twitter veröffentlichen?
»30 Jahre Mauerfall. Meine persönliche Wende.«
Der 9. November 1989 ist fester Bestandteil dessen, was wir kollektives Gedächtnis nennen. Viele Menschen hierzulande erinnern sich, was sie gemacht haben an jenem Tag, als die Berliner Mauer fiel. Zwischen Schabowski-Pressekonferenz und »Wir sind das Volk« rufen, lagen sich Menschen aus Ost und West in den Armen. Das damals wohl glücklichste Volk der Welt, so die Worte Walter Mompers, damals Berlins regierender Bürgermeister. Unsere Landeskorrespondenten aus den 16 Bundesländern haben sich erinnert, wie sie den Mauerfall und die Zeit davor und danach erlebt haben. Ob als Demonstrant der DDR-Opposition im tiefen Westen vor dem Fernseher, als Korrespondentin in Brüssel oder noch als Kleinkind. Daraus ist eine Serie entstanden, anlässlich 30 Jahre Mauerfall. Den Auftakt macht unser Korrespondent aus Niedersachsen, Dietrich Mohaupt. Er erinnert an einen Sehnsuchtsort der Westdeutschen hinter dem eisernen Vorhang, den Brocken.
Es ist ein herrlicher Sommertag Ende August. Gemeinsam mit meiner Tante fahre ich in den Harz. An der B4, etwa auf halber Strecke zwischen Bad Harzburg und Braunlage, liegt auf rund 800 Metern Höhe die Siedlung Torfhaus. Von einem großen Parkplatz öffnet sich ein herrlicher Ausblick bis zum Brocken. Meine Tante genießt die fantastische Fernsicht.
Wir haben keinerlei Dunst in der Atmosphäre. Der Himmel ist blau und es gibt keine hohe Luftfeuchtigkeit. Und dadurch wirkt der Brocken markanter und näher, als er wohl in Wirklichkeit ist.
Knapp 6 Kilometer Luftlinie sind es eigentlich. An diesem Tag scheint es aber, als könne man den Brocken anfassen. Für mich ist das ein vertrauter Anblick. Schon als Kind war ich mit meiner Tante oft im Harz unterwegs. Und ich kann mich gut erinnern, dass sie immer ein bisschen wehmütig zum Brocken hinübergeschaut hat.
Ich habe als Kind ja noch den Brocken frei erlebt, bin aber nie oben gewesen, weil ich noch zu klein war. Als wir dann erwachsen waren, wurde der Brocken für uns der unbesteigbare Berg. Nicht, weil er zu hoch ist, sondern weil er unerreichbar jenseits der DDR-Grenze war. Wir nannten sie ja damals immer Zonengrenze.
Jahrzehntelang lag der Brocken außer Reichweite hinter dem eisernen Vorhang. Doch dann kam der 9. November 1989 mit der Maueröffnung in Berlin und kurz darauf auch die Öffnung von Grenzübergangsstellen im ganzen Land. Das erste Ausflugsziel in der DDR, das meine Tante ansteuern wollte, war, na klar, der Brocken. Ein paar Wochen musste sie sich damals aber noch gedulden. In ihrer kleinen Ferienwohnung in Braunlage blättern wir gemeinsam in Fotoalben voller Erinnerungen an diese Zeit. In einem finden wir sogar noch die Anmeldekarte für die erste geführte Brockenwanderung.
Ich konnte es vor Neugier fast nicht mehr erwarten und habe mich bei der Braunlager Kurverwaltung angemeldet und fand mich am 30.12.89 an der Kurverwaltung ein, mit Rucksackverpflegung.
Zu Fuß ging es morgens um 9 Uhr in Braunlage los, über die Grenzübergangsstelle bei der Ortschaft Elend, zunächst nach Schirke. Über dem Ort hingen damals übelriechende Dunstschwaden.
Alle Schirker Häuser wurden mit Braunkohle beheizt. Und das stank abscheulich. Nun kamen wir ja aber am Brocken immer weiter bergauf. Und vielleicht so in etwa in Höhe des Winterbergs. Da durchbrach dann die Sonne die Dunstdecke, die in dem Tal lag. Und von da an war nur noch Sonnenschein. Das war herrlich.
Der Aufstieg im Sonnenschein, die vielen Wanderer, von denen einige schon wieder vom Brocken herabkamen. Es herrschte eine ganz besondere Stimmung an diesem Tag Ende Dezember 1989.
Es hat oben auf dem Brocken vor lauter Freude Umarmungen gegeben. Jeder, der oben war, war begeistert und schwankte zwischen Jubel und ganz stiller Freude.
Mit leuchtenden Augen blättert meine Tante weiter in dem Fotoalbum.
Wo sind denn die hier, am Brockentor. Wir durften also durch das Brockentor hineingehen, auf die Brockenkuppe.
Nur viel zu sehen gab es von dort oben nicht. Die hohe Mauer, die damals noch als Schutzwall für die sowjetischen Spionage- und Abhöranlagen einmal rund um die Brockenkuppe reichte, versperrte den Blick auf die umliegenden Gipfel und Ortschaften.
Mir hat ein Mitwanderer geholfen, der hat mich hochgehoben, damit ich über die Brockenmauer mal hinweggucken konnte. Und dann sah ich Wernigerode unten liegen. Auf der anderen Seite die Tofos-Anlage zum ersten Mal aus dieser Perspektive. Das war ein Erlebnis, das, obwohl ich oft wieder auf dem Brocken war, aber natürlich nie getoppt worden ist.
Während meine Tante so von ihrer ersten Brockenwanderung vor sich hinschwärmt, scheint ihr irgendetwas aufzufallen. Ganz unvermittelt fragt sie mich, wann ich eigentlich das erste Mal auf dem Brocken war. Und ich muss ganz kleinlaut eingestehen, dass ich das noch nicht geschafft habe. Warum nicht? Ganz ehrlich, keine Ahnung.
Dietrich, lass uns das doch mal machen. Wir fahren mal rauf.
Mit der Schmalspurbahn auf den Brocken. 30 Jahre nach Grenzöffnung gibt es für mich offenbar keine Ausreden mehr. Und wer wird schon seiner 85-jährigen Tante widersprechen, wenn sie so eine Einladung ausspricht?
Ich lade ihn ein und dann fahren wir gemeinsam mit der Brockenbahn auf den Brocken. Denn er ist der Einzige aus meiner Familie, der noch nicht oben war. Und das kann ich gar nicht gut durchhalten.
Ein Sehnsuchtsort, der Brocken. Das war der Auftakt unserer Serie zu 30 Jahre Mauerfall. Jetzt künftig zweimal wöchentlich zu hören in Deutschland heute bis zum 9. November. Und Sie können die Reportagen auch auf deutschlandfunk.de/deutschlandheute nachhören. Unter dem Motto »Alle fürs Klima« wollen Klimaschützer am kommenden Freitag den Verkehr in der Hauptstadt lahmlegen und haben zu friedlichen Straßen- und Sitzblockaden aufgerufen. Weltweit rufen Schülerinnen und Schüler zu einem globalen Klimastreik auf, hierzulande unterstützt durch ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus Gewerkschaftern, evangelischer Kirche, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, Unternehmen, Vereinen und. Bundesweit sind hunderte Klimastreikdemonstrationen geplant. Allein in Berlin werden mehrere 10.000 Teilnehmer erwartet. Wie sich die Hauptstadt darauf einstellt, hat sich Anja Nils angesehen.
Es wird der dritte weltweite Klimastreik mit einer Großdemo in Berlin sein. Jeweils über 300.000 Menschen waren bereits im März und im Mai allein in Deutschland auf der Straße gewesen. Nun sei es endgültig 5:45, sagt Kang Pasch von Fridays for Future Berlin.
Die Uhr tickt. Wir haben nur noch 10 bis 11 Jahre zu handeln. Und jetzt, seit Fridays for Future aktiv jeden Freitag auf die Straße geht, sehen wir trotzdem kein Handeln seitens der Politik. Was wir merken, ist, dass die Bundesrepublik, das so fortschrittliche Europa und die Welt kläglich in diesem Thema versagt. Die Klimakrise ist eine reale und existenzielle Bedrohung. Wir sitzen alle gemeinsam in diesem Boot und deswegen müssen wir gemeinsam handeln.
Der Aufruf zum Klimastreik wird in Deutschland von einem Bündnis aus mehr als 200 Organisationen und Initiativen getragen, wie Kirchen und Gewerkschaften, aber auch der Berliner Clubszene, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, Interessenvertretern von Pflegeberufen, der Agrarwende, Wissenschaftlern und Unternehmern. Im Bündnis Entrepreneurs for Future seien 3200 Unternehmen zusammengeschlossen, die zusammen 200.000 Arbeitsplätze und 30 Milliarden Euro Umsatz repräsentieren, sagt Sprecher Waldemar Zeidler. Für Unternehmer seien Klimaschutz und eine funktionierende Firma kein Widerspruch. Viele Mitglieder des Bündnisses hätten angekündigt, ihre Mitarbeiter für kommenden Freitag freizustellen.
Weil wir auch viel Einzelhandel haben oder zum Beispiel auch E-Commerce, werden diese Läden geschlossen. Das heißt, wir zeigen auch konkret mit drastischen Umsatzeinbußen, dass wir dahinter stehen. Und wir fordern ganz klar eine CO2-Steuer. Die würde uns am meisten betreffen als Unternehmer und Unternehmerinnen. Und das wollen wir. Wir wollen eine Mobilitätswende, wir wollen eine Energiewende. Und dahinter stehen wir. Und die Ausrede der Politik, das können wir der Wirtschaft nicht antun. Die zieht nicht, wir sind die Wirtschaft und wir sagen, es geht.
Die Berliner Schüler sind allerdings nicht von der Schulpflicht befreit. In New York, wo Fridays for Future-Begründerin Greta Thunberg seit Wochen für den Klimaschutz wirbt, dürfen dagegen die Schüler mit Billigung der Schulbehörde schwänzen. In Düsseldorf hat der Bürgermeister die Mitarbeiter seiner Verwaltung für den Klimastreik freigestellt. Demonstriert wird für die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens mit dem Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen und gegen die anhaltende Klimazerstörung. Die sei bereits jetzt spürbar, besonders in der Landwirtschaft, sagt Saskia Richards, die deshalb am Freitag mit einem eigenen Block auch für eine Agrarwende demonstrieren will.
Die Erdüberhitzung ist auf unseren Äckern angekommen, auch hierzulande. Es mag sein, dass man das auf unseren Tellern noch nicht so spürt, aber die 800 Millionen Ärmsten der Armen, besonders in den trockensten Regionen dieser Welt, spüren die Wucht des Klimawandels schon jetzt massiv. Darum ist für uns ganz klar, dass Klimaschutz nur mit der Agrarwende geht und eine bäuerliche Landwirtschaft nur mit Klimaschutz.
Denn letztlich hänge alles mit dem Klima zusammen, so Sophia Monat, die darauf hinweist, dass die Klimakrise auch eine Gesundheitskrise sei.
Wir leben in einer Welt, in der die Gesundheit der Menschen von der Gesundheit unserer Umwelt abhängt und wir als Menschen in Care-Berufen sind jetzt dazu aufgefordert und fühlen uns verpflichtet, uns um beides zu kümmern. Und ich möchte am Ende noch ein Zitat von Greta Thunberg nennen. It is time to rebel.
Ob es unter Umständen rebellischer wird, als es den Organisatoren lieb ist, wollte heute allerdings noch niemand prognostizieren. Ein Bündnis ziviler Ungehorsam hat Straßenblockaden in der gesamten Innenstadt angekündigt. Los geht es mit dem Hauptzug in Berlin um 12 Uhr am Brandenburger Tor und dann in einer großen Runde durch das Regierungsviertel zurück zum Brandenburger Tor. Am Tag des Klimastreiks will das Klimakabinett der Bundesregierung über die nächsten Schritte in der Klimapolitik entscheiden. Mit den Beschlüssen reist Bundeskanzlerin Merkel zum UN-Sondergipfel nach New York, der am Samstag startet.
Berlin vor dem Klimastreik. Anja Nils berichtete. Die Polizei gibt schon lange nicht mehr nur Pressemitteilungen raus. Sie twittert, sie postet auf Facebook, manche Dienststellen haben sogar Instagram-Accounts. So hat die Polizei Essen bei einer Demonstration im Mai 2018 Fotos von der Kundgebung gepostet. Durfte sie das? Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat im Nachgang entschieden, nein. Denn fotografierende Polizeibeamte könnten einschüchternd wirken. Es entstünde der Eindruck, dass der Staat die Demonstranten überwache. und das verstoße gegen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Doch das Land NRW als Dienstherr der Polizei ging gegen dieses Urteil in Revision. Heute hat nun das Oberverwaltungsgericht Münster erneut entschieden, es bleibt dabei, keine Polizeifotos von Demos für die Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Korrespondentin Vivian Leue hat den Fall beobachtet. Frau Leue, was ist das Spannende an diesem Urteil?
Ja, es gibt zu dieser Frage, was darf die Polizei im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit, eben noch kein richtungsweisendes Urteil. Und das könnte es jetzt sein, zumindest was das Fotografieren, was Fotos von der Polizei anbelangt. Wobei man sagen muss, das Oberverwaltungsgericht in Münster hat auch hier die Revision zugelassen. Möglicherweise wird die Frage dann noch einmal vor dem Bundesverwaltungsgericht geregelt. Dennoch, vor dem Hintergrund, dass die Polizei, Sie haben es eben gesagt, immer mehr selbst mit Informationen an die Öffentlichkeit geht, also nicht über den Umweg über klassische Medien wie uns zum Beispiel, sondern selbst über Facebook, Twitter, zum Teil Instagram, stellen sich eben neue Fragen. Zum Beispiel diese Frage, darf fotografiert werden? An diesem konkreten Beispiel, da war das eine linke Gegendemo gegen eine rechte Demo, gegen einen rechten Aufzug. Und da haben sich Demonstrationsteilnehmer erkannt auf Fotos, die bei Twitter gepostet wurden von der Polizei und dagegen geklagt. Und die Richter damals am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen haben ganz klar gesagt, da verlässt quasi die Polizei ihre Rolle. Sie ist nicht Presse. Sie ist deswegen auch nicht, was diese Frage anbelangt, durch die Pressefreiheit geschützt, sondern sie muss im Gegenzug die Demonstranten schützen und die Versammlungsfreiheit gewährleisten. Und das tut sie nicht, wenn sie denn quasi als Überwacher auftritt und da fotografiert.
Nun heißt es doch, die Polizei, dein Freund und Helfer, gehört da auch nicht irgendwie auch eine gewisse Information dazu für mich als Bürger?
Ja, doch. Deswegen gibt es auch den Erlass ganz aktuell vom Innenministerium, dass die Polizeibehörden noch viel stärker als bisher direkt an den Bürger mit Informationen herantreten sollen über Facebook, Twitter, über Pressemitteilungen, die sie auch auf ihrer Internetseite posten, über alle Wege, die dann quasi den Bürger auch erreichen. Aber es stellt sich tatsächlich die Frage, wo ist da die Grenze zu ziehen? Weil die Aufgabe der Polizei ist ja der Schutz der Bürger und Wahrung der Rechte und Gesetze. Und da wird es noch mehrere Fragen geben, die in diese Richtung gehen, also die einfach beantwortet werden müssen, wenn die Polizei mehr macht, als reine Fakten zu teilen. Es gibt 50.000 Teilnehmer zum Beispiel, sondern sagt, die Kundgebung war friedlich oder nicht. Ist das auch schon eine Einschätzung? Und die direkt ungefiltert von der Polizei zu hören, ungefiltert sage ich jetzt nicht über den Weg der Medien, die möglicherweise eine zweite und dritte Meinung einholen, ist dann immer wieder die Frage, wie jetzt hier bei dem Foto auch, verlässt die Polizei da diese Rolle als reiner Beschützer und wird dann möglicherweise auch Akteur in einer Diskussion, in einer Sache. Und da wird es noch viele Fragen geben.
Fotografierende Polizisten haben Sie ja selbst als Reporterin erlebt, zuletzt bei Demonstrationen im Hambacher Forst. Wie haben Sie es wahrgenommen?
Ja, das ist ein interessantes Beispiel, weil das muss man sagen, Polizisten dürfen weiter fotografieren. Sie haben ja auch, da gab es in Nordrhein-Westfalen vor einigen Monaten oder Jahren jetzt schon auch die Diskussion, sie dürfen auch filmen, sie haben Kameras auf ihren Helmen zum Beispiel. Und zwar immer dann, wenn möglicherweise Straftaten passieren, wenn Gefahr in Verzug ist. Also wenn die Polizei davon ausgehen muss, dass vielleicht aus der Demonstrantenschaft, also von den Protestierenden Straftaten wie Steinewürfe ausgeübt werden. Und das war im Hambacher Forst so. Natürlich wirken die Polizisten dadurch einschüchternd. Also die Demonstranten vor Ort haben sie dadurch nicht so sehr als Beschützer wahrgenommen, sondern mehr als diejenigen, die dann möglicherweise später dafür sorgen, dass dann so ein Steinewerfer auch verurteilt wird. Das ist ja auch das gute Recht und das wollen wir alle ja auch, dass die Polizei dafür sorgt, dass da Gesetze eingehalten werden. Aber hier muss eben diese Unterscheidung stattfinden. In dem konkreten Fall, über das sich das Oberverwaltungsgericht jetzt gebeugt hat, geht es eben um eine friedliche Demonstration. Und wenn da dann gefilmt wird, gibt es eben dieses Problem. Insofern, die Polizei muss, glaube ich, in Zukunft auch noch stärker darauf achten, wo liegen ihre Grenzen auch in der Information an die Bürger.
Warum Polizisten nur im Ausnahmefall fotografieren dürfen bei Demonstrationen, das hat uns Vivian Leue erklärt. Vielen Dank. Musik.
ethische Fragen für Informatiker. Das gibt es erstmals an der Universität des Saarlandes. Ein Thema gleich bei Campus und Karriere mit meiner Kollegin Stefanie Gebert. Und hier bei Deutschland heute verabschiedet sich und bedankt sich fürs Zuhören Claudia Hennen.